Ja, es ist wahrscheinlich so. Das begleitet mich jetzt schon ein paar Jahre. Das wird immer wieder angesprochen, dass es so ein bisschen vielleicht emotional zu ruhig ist auf dem Feld von mir. Ja, ich bin's halt einfach. Also ich bin nicht der, der dann da ausrastet. War ich noch nie, werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr werden. Es kommt dann halt bei vielen Leuten auch sehr schnell arrogant rüber, wenn es halt alles ähnlich aussieht. Da bin ich mir auch dessen bewusst. Aber das ist es nicht. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es nicht so ist.
Hier ist das zweite HBL-Update. Die Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, das ist die Stimme von Dirk Holzner. Das ist mein heutiger Gast vom TVM Stetten, der Linksaußen. Das wird ein sehr, sehr schönes Gespräch, das wir aufgenommen haben am Montag, den 10. Dezember. Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Deswegen an dieser Stelle euch allen nochmal da draußen ein frohes neues 2022. Alles Gute für euch. Privat natürlich, wie auch sportlich, beruflich, auf allen Feldern euch natürlich nur das Beste. Hier ist das zweite HBL-Update, der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom. Ich bin Sportreporter, Handballkommentator und Moderator. Freue mich sehr, dass ihr auch in diesem Jahr wieder am Start seid. Und direkt mal folgende gute Nachricht. Wir haben diesen Podcast um einiges verändert. Wir wollen noch mehr persönliche Dinge über unsere Gäste erfahren. Deswegen bauen wir jetzt uns ein interaktives Freundebuch mit vielen interessanten Fragen, die wir unseren Gästen natürlich stellen, um noch mehr von ihnen zu erfahren. Wenn auch ihr spannende Freundefragen habt, die vielleicht ihr früher in einem Freundebuch mal gelesen habt, schreibt mir gerne mal auf Instagram @fantastisch und dann baue ich sie unbedingt auch in diesen Podcast ein. Wichtig ist, dieser Podcast erscheint weiterhin alle 2 Wochen mit der großen Folge. Wenn jetzt aber wieder Handball gespielt wird, ab Anfang Februar in der zweiten HBL, dann kriegen wir tatsächlich einen Update-Charakter. Ab Februar gibt es nach jedem Spieltag eine kleine kurze Update-Folge, um dem Namen dieses Podcasts auch gerecht zu werden. Das Ganze dann immer am Montag oder Dienstag nach jedem Spieltag zusätzlich zu den großen Folgen. Und damit sind wir beim Thema. Dirk Holzner vom TV Emstetten ist heute zu Gast. Wir haben über seine Stationen gesprochen, wo er überall gespielt hat, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er Handballprofi wurde. Das war gar nicht so richtig der Plan, aber er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte dann auch das richtige Näschen für seine Wechsel. In Emstetten sagt er, fühlt er sich einfach richtig wohl und kann sogar, Stand jetzt, sich vorstellen, dort seine Karriere zu beenden. Es wird sehr, sehr amüsant, denn ihr erfahrt, was er gar nicht mag in Sachen Sport, auf welchem Sportgebiet er absoluter Experte ist. Er spricht auch darüber, was der Handball eigentlich vom Basketball lernen kann, um vielleicht auch noch ein bisschen sich breiter für die Zukunft aufzustellen. Was übrigens, das erzählt er ausführlich, auch der TV Emstetten selbst als Verein macht, stellt sich an vielen Fronten weiter breiter auf. Mal schauen, wo da die Reise hingeht. Darüber habe ich mit ihm gesprochen. Und es gibt natürlich auch wieder witzige WhatsApp-Grüße von seinen besten Weggefährten und Freunden. Jetzt geht's rein in die Folge mit Dirk Holzner. Ganz viel Spaß mit der ersten Folge im neuen Jahr. Herzlich willkommen im zweiten HBL-Update. Herzlich willkommen, Dirk Holzner.
Ja, hi, herzlich willkommen an alle.
Schön, dass du da bist und herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag.
Ah, vielen Dank, Dankeschön.
6. Januar, ne?
6. Januar, genau. Ja.
Wie jung, darf ich das fragen, wie jung bist du geworden?
32 bin ich geworden.
Ja. Und wie hast du gefeiert? Kann man irgendwie feiern gerade?
Nee, wir haben ganz ruhig gefeiert. Also ich habe die Eltern meiner Freundin eingeladen und deren Schwester. Und ja, ein paar Jungs waren ja gar nicht hier. Aber ich wollte es einfach im kleinen Kreis behalten. Deswegen muss man es ja auch nicht ganz übertreiben in der momentanen Zeit.
Ja, so ist es. Schön. Ich kenne das, wenn man kurz vor Weihnachten Geburtstag hat, dann sagen immer alle, oh, vor Weihnachten voll doof und so, da weiß man gar nicht, wann was mit Geschenken so los ist und wann gibt es die großen und wann nicht. Wie ist das, wenn man nach Weihnachten Geburtstag hat?
Ja, als Kind war das genau das Gleiche. Wenn was Großes anstand, wenn man sich was Großes gewünscht hat, dann gab es das immer an Weihnachten und es hieß, ja, das muss aber dann jetzt für Weihnachten und Geburtstag reichen. Und aber ja, heutzutage ist das nicht mehr ganz so, aber hin und wieder kommt es doch vor, ja.
Aber wie froh bist du, unabhängig jetzt von deinem Geburtstag, dass der Dezember rum ist? Das ist ja mitunter der stressigste Monat so als Handballer.
Ja, war dann schon hinten raus. Natürlich mit den beiden Spielen rund um Weihnachten ist es immer sehr stressig. Waren jetzt auch davor viele Spiele im Dezember drin. Aber ja, die Pause tat dann schon ganz gut.
Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Wir sind gerade in der Winterpause. Wir nehmen heute auf am Montag, den 10. Januar. Und wir haben das zweite HBL-Update so ein bisschen auf links gedreht. Das heißt, es wird jetzt erstmal eine kleine Vorstellungsrunde kommen, damit wir exakt alle auf dem gleichen Stand sind. Dirk Holzner wird heute hier in diesem Podcast von oben bis unten komplett durchleuchtet. So, dass wie so ein, ja, so ein digitales Freundebuch kann man sich das vorstellen. Das heißt, ich lese jetzt so ein paar kurze Fragen mal vor und dann kennen wir dich schon. Ein paar sind auch völlig klar. Also Name, Dirk Holzner ist klar. Verein, TV Emstetten auch klar. Alter haben wir schon geklärt. Position?
Links außen.
Seit wann in Emstetten?
Seit 2017.
Dein Heimatverein ist?
Der BSV Phoenix Sinsheim.
Was ist dein Lieblingswurf bzw. deine Lieblingsaktion auf dem Spielfeld?
Wenn der Ball am Ende im Tor landet.
Was würdest du auf dem Feld gerne können?
Was ich gerne auf dem Feld können würde? Über jeden Abwehrspieler drüber werfen.
Was ist deine größte Qualität?
Ja, bestimmt mein Wurfrepertoire.
89 Tore bislang in der Saison. Zufrieden?
Ja, mehr kann es immer sein, aber ich bin ganz zufrieden, ja.
In der Winterpause seid ihr auf Rang 14, habt auch 14 Punkte geholt, 14-22, ein Punkt aber vor Platz 18. Jetzt ist Emstetten ja auch aus der letzten Saison beispielsweise, da haben wir hier ausführlich auch mit Freddy Stüber drüber gesprochen, diese Situation gewohnt, dass es in der Rückrunde um Abstiegskampf geht. Worauf werden sich eure Fans einstellen müssen in der Rückrunde?
Ja, dass das, denke ich mal, alles eng zusammenbleibt. Wir haben es jetzt in der Hinrunde gesehen, dass es, obwohl wir uns als Team eigentlich gut gefunden haben, immer wieder gepunktet haben, ist es jetzt tatsächlich nur ein Punkt. Und deswegen glaube ich, dass es bis zum Schluss eng sein wird, aber wir dann auch über dem Strich stehen werden.
Letzter Sieg datiert auf den 12. Dezember, aber da hat man schon gesehen, ich habe mir die Highlights angeschaut, was ihr drauf habt. 33-19, das muss man nochmal doppelt unterstreichen, habt ihr gegen Hüttenberg gewonnen. 33-19, erzähl mal kurz, wie kam das?
Ja, das war, glaube ich, so eine Mischung aus, dass wir wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben über 60 Minuten und dann Hüttenberg auch so ein bisschen auf dem falschen Bein erwischt haben, glaube ich, dass das hinten raus so deutlich wurde. Aber wir haben da halt eine unfassbare Abwehr gespielt in dem ganzen Spiel über 60 Minuten und viele einfache Tore dann gemacht. Und dann war Hüttenberg, glaube ich, am Ende auch deutlich geschlagen. Und ich, ja, so wie der Spielverlauf war, war es, glaube ich, in der Höhe auch dann so verdient. Aber ja, wir haben da einfach ein sehr, sehr gutes Spiel auf die Platte gebracht.
Vor allem auch hinten im Tor, Maurice Paske. Das Spiel hat dazu geführt, dass er jetzt auch nominiert wurde zum Spieler des Monats in der zweiten HBL. Den Sieger haben wir hier übrigens Ende des Monats auch im Podcast. Ich glaube, es sieht nicht so schlecht aus, jetzt Stand heute Vormittag für ihn. Erzähl mal was über ihn. Wie tickt er so? Wie wichtig ist er für euch?
Ja, allgemein unser Torhüter gespannt. Dieses Jahr ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Die ergänzen sich sehr gut und Maurice ist momentan einfach sehr gut drauf. Der hilft uns natürlich immer wieder, profitiert natürlich wie jeder Torhüter von einer sehr guten Abwehr, dass da auch öfters mal Würfe, vermeintlich einfache Würfe für den Torhüter aufs Tor kommen, aber er hält halt auch sehr viele Freie von außen und ist da momentan tatsächlich ein sehr großer Rückhalt für uns, ja.
33-19 gegen Hüttenberg, das eine richtig starke Runde auch gespielt hat, Hüttenberg. Ganz einfach gefragt, warum nicht immer so?
Ja, warum nicht immer so? Wir müssen erst mal anfangen, das auch auswärts auf die Platte zu bringen. Das ist, glaube ich, dieses Jahr noch unser größtes Manko, dass wir zu Hause wirklich ja jeden Gegner, auch wenn wir verloren haben, am Rande der Niederlage hatten. Auch Gummersbach hätten wir wahrscheinlich gewinnen müssen, jetzt so im Nachhinein, wo wir knapp mit einem Tor verlieren. Aber wir kriegen es momentan einfach auswärts nicht hin. Wieso, weshalb, warum? Ja, wenn ich dir das beantworten könnte, dann hätten wir das Problem nicht. Das ist noch die größte Baustelle, die wir jetzt, glaube ich, vor uns haben, dass wir auch auswärts konstant so spielen oder ansatzweise so spielen wie zu Hause.
Das ist tatsächlich hier mein nächster Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Also zu Hause beispielsweise habt ihr auch Empor Rostock noch geschlagen. Zu Hause läuft's auswärts, aber erst halt 4 Punkte geholt. Jetzt gab es tatsächlich Fans, vielleicht in Corona-Zeiten haben wir ja immer diskutiert, Geisterspiele, wie ist so ein Gefälle zu erklären? Ist es jetzt so, wo wieder Fans sind?
Ja, tatsächlich kannst du auch daran liegen. Also wir haben doch immer eine relativ volle Halle, ich glaube, wie die Auslastung erlaubt, dass es vielleicht einfach nur dieser Faktor ist. Aber ich, also meiner Meinung nach ist der Unterschied momentan halt noch zu groß zwischen unseren Heimspielen und zu den Auswärtsspielen. Und das müssen wir irgendwie rausfinden, was wir da anders machen.
In welcher Halle spielst du auswärts am liebsten in der Liga?
Oh, das ist eine gute Frage. Also es gibt schon ein paar schöne Hallen bei uns in der Liga. Ich finde immer Hamm, auch weil es ein Derby ist und die Halle schön eng ist, ist immer schön zu spielen. Aber da gibt's doch einige schöne Halle mittlerweile in Handball Deutschland, auch in der zweiten Liga.
Apropos Hamm, wie habt ihr eigentlich Jakob Schwabe aufgenommen, der ja, glaube ich, nach 11 Jahren in Hamm zum Konkurrenten gewechselt ist?
Ja, das war eigentlich jetzt nicht so das große Thema. Wir haben ein, zwei alteingesessene Emstettener, die damals noch als 14-, 15-, 16-Jährigen auf der Tribüne standen und gegen Hamm die Mannschaft angefeuert haben. Aber auch da war das kein Thema. Das ist im Endeffekt dann halt ein neues Kapitel. Er ist jetzt bei uns, er gibt für uns jeden Tag alles und das spielt das außer zweimal im Jahr, glaube ich, keine große Rolle.
Ihr habt seit Sommer aber nicht nur Jakob neu, sondern ihr habt vor allem auch einen neuen Coach.
Ja.
Sascha Berto ist da. Wie ist er so? Wie tickt er?
Ja, der war ja schon, ich weiß gar nicht wie lange, in der alten Saison, ein Monat oder zwei war er ja schon da. Er ist sehr spielernah, sagen wir es mal so. Also er ist ganz locker, man kann mit ihm über alles reden. Er fragt auch immer wieder die Leute, wie es einem geht und man kann halt wirklich mit ihm über alles reden und taktisch ist er auch, taktisch und trainingstechnisch ein sehr guter Coach. Wir machen viel individuell kommen da, glaube ich, sehr gut voran mit ihm.
Worüber sprecht ihr so? Er war ja auch links außen.
Ja, wir haben da tatsächlich schon öfters mal auch nach dem Training einfach eine Stunde zusammengesetzt, sind noch in der Halle und haben über alles Mögliche erzählt. Er erzählt dann aus seinen Geschichten damals auch von Flensburg und auch als er in den Setten gespielt hat. Ja, man redet einfach so über ein paar Sachen. Auch wenn mal ein Spiel schlecht war, sagt er halt zu einem, ja, alles schon erlebt, ne, einfach weitermachen, Thema erledigt. Über alles Mögliche einfach, auch über zu Hause, was da so läuft. Wie gesagt, man kann mit ihm über alles reden und das ist meistens gut, ja.
Du hast deine Stärke gerade genannt, dein Wurfrepertoire hast du gelobt. Wo macht er dich noch besser, wo kann er dich noch besser machen?
Ja, ich glaube, da gibt es immer wieder Kleinigkeiten. Natürlich, bei mir ist es jetzt nicht mehr nach so vielen Jahren in der Liga jetzt nicht mehr, dass da komplett irgendwie was neu kommt oder umgestellt wird. Es sind dann einfach Kleinigkeiten, sei es vielleicht mal im Sprung, sei es bei individuellen Sachen mit kurzem Anlauf, kleiner Winkel oder mit Kontakt. So Sachen kann man immer wieder, glaube ich, verbessern, auch im hohen Alter. Und dann einfach fit bleiben, gesund bleiben. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache.
Welchen Handball will er spielen mit euch? Oder welchen Handball möchtet ihr gemeinsam natürlich auf die Platte bringen? Am besten Tag?
Am besten Tag spielen wir, so wie zum Beispiel gegen Hüttenberg, eine sehr, sehr gute Abwehr, was, glaube ich, dieses Jahr wirklich unsere Stärke ist in den meisten Spielen. Und dann schnell hinten raus. Also wir haben gute, schnelle Außen. Und wir können da tatsächlich auch in der zweiten Welle Teams überrennen. Und das wollen wir einfach eigentlich. Das wäre das Ideale, was passieren könnte. Gute Abwehr. Und selbst wenn mal ein Tor ist, schnell wieder hinten raus, schnell einen Handball spielen.
Gab es in der Hinrunde etwas, was dich überrascht hat?
Ich glaube von Anfang an, also du hast es schon angesprochen, wir haben einen sehr großen Umbruch im Vergleich zur letzten Saison. Viele neue Spieler, auch Spieler, die man jetzt jetzt nicht so kannte oder die Liga jetzt nicht kannte. Auch zum Beispiel Gabor Langhans war ja 3 Jahre in Israel. Oder Darko Dimitrevski, die einfach aus dem Ausland kamen, wo man nicht genau wusste, was man da bekommt. Aber es hat tatsächlich mit dem ersten Sieg in Dresden direkt angefangen und schon gut funktioniert. Und die Stimmung in der Mannschaft war einfach sehr, sehr gut. Und das hat mich dann doch schon überrascht, dass das so schnell ging. Und dass da viele Dinge von Anfang an sehr gut funktioniert haben.
Und auch wenn ich vorhin schon da nicht schwarz gemalt habe, aber es klang so dramatisch, als ich gesagt habe, es ist nur ein Punkt bis Platz 18 und so weiter, aber trotzdem, ihr steht über dem Strich. Das ist halt auch ein Faktor, der, ich glaube, wenn man einen Monat lang nicht spielt und immer auf die Tabelle guckt, ist das wichtig.
Ja, klar, die Situation hatten wir letztes Jahr. Da standen wir deutlich unterm Strich. Ich glaube, hatten wir nur fünf Punkte und das ist natürlich dann irgendwo die ganze Zeit im Hinterkopf. Also das kann man ja nicht auch bestreiten und nicht wegreden. Und da ist die Ausgangssituation jetzt natürlich deutlich besser. Und da kann man, glaube ich, gut drauf aufbauen.
Wie habt ihr das letztes Jahr geschafft, euch da rauszuziehen?
Gute Frage. Wir hatten ja dann auch den Trainerwechsel im Winter zum Januar. Und ja, der hat dann da wirklich nochmal neuen Schwung irgendwie reingebracht. Und wir haben dann, glaube ich, direkt die ersten zwei, drei Spiele gewonnen. Und ich meine, so blöd es jetzt auch klingt, also wir hatten ja letztes Jahr auch wirklich Qualität in der Mannschaft, haben das aber irgendwie in der Hinrunde einfach nicht hinbekommen, das auf die Platte zu bekommen. Und das haben wir dann halt geschafft und haben uns da irgendwie rausgekämpft, auch wenn es bis zum letzten Spieltag gedauert hat, ja.
Zurück zu dir. Du hast schon, haben wir angesprochen, einiges erlebt in deiner Karriere. Du bist seit 2017 in Emsdetten. Wir wollen deinen ganzen Weg gleich mal ein bisschen nachzeichnen. Aber erst einmal ganz offen gefragt, warum passt das mit dir und Emsdetten so gut?
Ja, ich habe, glaube ich, als ich hergekommen bin, war ich klar erster Mann und habe mich halt von Anfang an wohlgefühlt. Und Daniel Kubisch damals, der hat mich spielen lassen, es hat alles funktioniert oder vieles funktioniert am Anfang. Und ja, ich fühle mich einfach hier wohl. Ich habe dann relativ schnell hier meine jetzige Freundin gefunden, die natürlich bestimmt auch dazu beiträgt, dass es hier einem gut geht und dass man sich wohlfühlt. Aber ja, auch die ganze Stadt, es ist jetzt keine Großstadt, aber es ist auch kein kleines Dorf. Man ist schnell überall. Wenn man mal ein bisschen mehr braucht, ist man schnell in Münster. Von dem her, so das ganze Umfeld, auch nach dem Geschäftsführerwechsel hier in Emsdetten, tut sich doch einiges. Und ja, einfach auch jetzt Teil davon zu sein, dass es halt ein bisschen bergauf geht, auch wenn es jetzt letztes Jahr natürlich ganz, ganz knapp war, aber es tut sich einiges im Umfeld und ich glaube, das wird man auch die nächsten Jahre hier in Emsdetten sehen.
Was heißt das? Es tut sich einiges.
Ja, in meinem ersten Jahr gab es ja hier ein paar Schwierigkeiten beim TVE und dann haben unsere jetzigen Geschäftsführer das übernommen und bauen hier halt gerade drumherum alles ein bisschen auf. Also die Geschäftsstelle wurde neu besetzt und es wurden Partnerschaften ausgebaut. Ja, und das ist halt das Ganze drumherum, was jetzt direkt mit dem Handball nichts zu tun hat, aber ja, man merkt das einfach, dass sich hier einiges tut.
Also anders gesagt, man stellt sich professioneller auf der gesamten
Genau,
Vereinsebene.
professioneller, ein bisschen breiter, viel, mit vielen neuen Projekten. Wir hatten ja dann auch dieses Crowdfunding in der Corona-Zeit, das sehr, sehr gut lief, was die gut auf die Beine gestellt haben. Und ja, es sind alles immer so Kleinigkeiten, ja.
Sieht man auch am Instagram-Account, ne? Gibt auch, meine ich, so ein Format, TV, Emsdetten TV oder sowas in die Richtung. Ich weiß jetzt den Namen nicht, aber immer
Ja,
wieder so ein
das hatten
kleines
sie, glaube
Video.
ich, auch während Corona ab und zu mal gehabt, genau. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie da der Stand ist, kann ich natürlich nichts dazu sagen, aber ja, das sind diese Kleinigkeiten, wo man es halt überall sieht, dass sie sich Gedanken machen, auch nicht nur sportlich, sondern halt auch wirklich, was halt einfach dazugehört, ringsherum neue Sachen einzubringen.
Okay, also Basis wird quasi gelegt, dann liegt es logischerweise an euch weiterzuentwickeln, das Ganze sportlich weiterzuentwickeln. Wir kommen nachher auch nochmal zum Thema Abstiegskampf und so oder zur Rückrunde im Allgemeinen, aber davon jetzt mal losgelöst. Wo siehst du sportlich den TVE in den nächsten Jahren?
Ja, ich glaube, wenn wir im gesicherten Mittelfeld landen dieses Jahr und dann auch die Jahre darauf, dass man einfach Planungssicherheit hat, dass der Verein Planungssicherheit hat, dass man halt nicht bis zum Juni warten muss oder bis zum Mai warten muss, wo spielen wir eigentlich nächstes Jahr, was können wir für Leute holen oder wo können wir uns verstärken, ist das, glaube ich, ganz wichtig, dass man da halt wirklich frühzeitig die Tendenz sieht, dass man in der Liga bleibt, dass da die Planungssicherheit ist und dass man sich dann halt verstärken kann. Und wenn die Verstärkungen dann da sind, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, dann muss es halt immer ein bisschen weiter nach oben gehen. Und das ist, glaube ich, jetzt erstmal das Wichtigste, dass man das halt schafft, dass man kontinuierlich, sagen wir mal, irgendwie einen einstelligen Tabellenplatz erreichen kann. Und alles, was dann darüber hinausgeht, ja, muss man dann die nächsten Jahre einfach sehen.
Ich habe den Eindruck, dass was du auch gerade beschrieben hast, das, was alles dort jetzt aufgebaut wird, das passiert alles wie soll ich sagen, auf sehr gelassene Art und Weise. Ihr seid ja nicht so der mediale Brennpunkt, wo alle Medien gerade jeden Tag raufschauen, sondern ihr habt relativ viel Ruhe zum Arbeiten. Es ist ein relativ bodenständiger Verein und auch deswegen passt das mit dir so gut, oder?
Ja, kann durchaus auch eine Rolle spielen. Genau, ich bin jetzt nicht der, der sich so nach außen überall hin zeigt oder sein ganzes Leben mit allen teilt. Deswegen passt das, glaube ich, kann das auch ein Punkt sein, wo das ganz gut passt,
Aber das ändert sich ja heute. Heute kriegen wir alles raus
ja.
aus Dirk Holzner. Und was du nicht sagen willst, werden andere sagen.
Ja, bin ich mal gespannt.
Mit wem verstehst du dich in der Mannschaft richtig gut, auch privat?
Ja, glaube ich, momentan auch mit Yannick Terhaar. Wir sind auch ein Einpasspartner, reden viel, trinken öfters mal einen Kaffee zusammen. Aber sonst gibt es da einige. Also es gibt zumindest keinen, mit dem man sich momentan in der Mannschaft schlecht versteht oder nicht versteht, mit dem man keinen Kaffee trinken würde, von dem her. Aber ich glaube, wenn ich einen rausheben müsste, dann wäre es er, ja.
Da bin ich auf der richtigen Spur, denn ich habe Yannick gefragt, ob er mir ein paar Fakten zu Dirk Holzner erzählen kann. Und da hat er erst geschrieben: Puh, ich habe mich echt schwer getan, über Holzi, den alten Musterknaben, was Lustiges zu erzählen. Er ist einfach zu ruhig, aber ich habe da mal was aufgenommen. Und das hören wir uns jetzt mal an. Yannick Terha.
So, ich habe mal ein bisschen nachgedacht, was man so über Dirk erzählen kann. Man muss aber auch sagen, er ist echt ein Musterknabe, was das angeht. Also da gibt es echt nicht so viele peinliche oder lustige Storys zu erzählen. Gerade seitdem er in Emstetten ist, glaube ich, hat er sich eigentlich immer von seiner besten Seite gezeigt. Und was du dir aber auf jeden Fall mal anschauen solltest, ist sein Instagram-Feed. Der sieht bei anderen Leuten so aus, weiß ich nicht, da sind dann schöne Autos oder schnelle Autos, schöne Strände, vielleicht noch ein bisschen was mit Handball oder so. Bei ihm ist das ein bisschen anders, da dreht sich es eher um die Tierwelt, würde ich mal sagen. Besonders das Stichwort Ziege könntest du mal in den Raum werfen. Das ist nämlich ganz verrückt, was der da für Videos immer vorgeschlagen bekommt. Und das war's eigentlich schon fast. Aber was du ihn noch fragen könntest, ist, wer denn wohl der beste Basketballspieler in der Mannschaft bei uns ist. Das würde mich mal interessieren. Also, macht's gut, viele Grüße an Holzi und wir sehen uns.
Mein Instagram-Feed zeige ich dir nicht.
Warum
Ja,
denn?
das ist so, wie es bei Instagram ist, wenn man dann da ein, zwei Mal auf irgendwelche anderen Videos klickt, dann werden die einem immer wieder vorgeschlagen. Da schicke ich manchmal, glaube ich, so ein paar lustige Videos rum.
Die mit Ziegen zu tun haben?
Ja, mit Ziegen, die komische Geräusche machen oder die witzige Geräusche machen, sowas. Aber das bleibt erstmal. Also die genauen Videos bleiben dann, glaube ich, privat.
Ich war ein bisschen irritiert, sage ich mal, weil ich bin dann natürlich sofort nach dem Anhören der Sprachnachricht auf dein Profil gegangen. Aber da sehe ich dann auch erstes Bild, du jubelnd im Trikot, dann im Spiel, dann im Urlaub, dann wieder beim TVE und dann habe ich nochmal mir das angehört und dann kam ich erst drauf, dass er deinen privaten Feed meint,
Ja,
dass
genau,
du.
mein Suchfeed meint er, glaube ich, ja.
Ich weiß aber, dass du dir privat auch ein Haustier jetzt zugelegt hast. Stimmt das?
Ja, zugelegt kann man da, glaube ich, nicht dazu sagen. Also wir haben hier privaten Eichhörnchen, das zwei, dreimal am Tag vorbeiguckt. Das kriegt dann auch ein paar Nüsse vor die Tür gelegt. Ist jetzt schon so ein bisschen getrimmt, dass es die Nüsse aus der Hand rausholt. Ja, es macht ganz Spaß, macht viel Spaß. Hat jetzt auch ein kleines Häuschen bekommen. Ist, glaube ich, ganz froh, dass es hier ein paar Nüsse immer jeden Tag sich holen
Sehr
kann.
gastfreundlich.
Sehr gastfreundlich, ja. Er hat noch nicht so die ganzen Manieren, also manchmal liegen die Nüsse auch hier wild verteilt überall rum in jedem Blumenkübel, aber ja, da kann man mal drüber hinwegsehen.
Okay, ich hatte von verschiedenen Seiten gehört, frag ihn mal nach seinem neuen Haustier. Das
Ja,
erklärt's jetzt.
das ist das, wenn man es so nennen will, das Haustier, genau.
Wer ist der beste Basketballspieler im Team, möchte Yannick wissen.
Ja, ich glaube, wir haben einige, die das denken, dass sie die besten Basketballspieler sind, was wahrscheinlich nicht so. Nee, also ich muss, also er spielt natürlich darauf an, dass ich das wahrscheinlich bin. Also ich habe schon, glaube ich, einen ganz guten Wurf, einen ganz guten Touch, was Basketball angeht. Macht das auch schon immer mal wieder in der Freizeit, sehr gerne, vor allem im Sommer dann. Und ja, wahrscheinlich spielt er darauf an, dass er jetzt hören will, dass ich das bin. Es gibt noch ein paar andere, die auch ganz gut sind, die vielleicht andere Sachen können, aber was Werfen angeht, glaube ich, dass ich keinen so schlechten Wurf und keinen so schlechten Touch habe, ja. Und Team Jung kriegt das dann ab und zu mal auch ab.
Also spielt ihr zum Aufwärmen eher Basketball als Fußball?
Nee, also Fußball ist schon das Hauptding. Wir spielen jetzt nicht jeden Tag Fußball, so wie das, also es war ja auch schon öfters mal so, dass es bei Trainern so einfach gang und gäbe ist. Wir variieren das schon. Ab und zu auch Basketball, aber auch mal andere Spieler. Aber so die Hauptaufwärmspiele sind dann doch schon Fußball, gerade Abschlusstraining oder nach Sieg. Dicht gefolgt vom Basketball, ja.
Woher kommt deine Affinität zum Basketball?
Ja, zum einen halt in der Jugend war das ja bei uns dann so zu Hause zum Aufwärmen Basketball, weil du nur eine halbe Halle hattest oder ein Drittel, dann hingen halt die Basketballkörbe, da fing das schon an. Und dann halt auch schon früh für Basketball, vor allem für NBA interessiert. Und dann halt einfach ja, immer dabei geblieben, immer wieder gespielt. Auch dann von Anfang an halt nie so schlecht, immer ein gutes Händchen gehabt, was ja wahrscheinlich auch im Handball ein bisschen dazu beigetragen hat. Ja, dann halt immer wieder, wenn irgendwo ein Basketballkorb ist oder wenn man geht auch einfach mal so in die Halle und wirft halt einfach ein bisschen auf den Korb. Ja, macht mir einfach Spaß, ja.
Folgst du da eher einem gewissen Spieler oder einem gewissen Club in der NBA?
Ja, sowohl als auch. Also ich bin jetzt nicht Fan von einem Spieler, wenn dann noch eher von Stephen Curry, aber es gibt halt genügend sehr, sehr gute Basketballer, genauso wie es sehr, sehr viele Teams gibt, die man halt immer wieder verfolgt, die einfach Spaß machen, auch beim Zuschauen. Es war jetzt halt jahrelang Golden State. Es waren davor die Lakers natürlich mit Kobe. Aber jetzt, dass ich da so richtig Fan bin, würde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, nee.
Stehst du trotzdem auf dann nachts auch für die richtig starken Duelle dann?
Ja, das habe ich früher gemacht. Also als ich noch in Eisenach war, da war das deutlich, deutlich mehr. Jetzt die letzte Zeit, ich im Steppen bin, glaube ich, ab und zu mal noch, wenn es gerade passt, wenn wir morgens kein Training haben und man halt wirklich nicht schlafen kann, dann schaue ich mal rein. Aber das hat sich doch sehr, 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 sehr verringert. Wenn dann, also Playoffs habe ich dann eher mal geschaut, dass ich morgens halt das ganze Spiel geguckt habe von Finals oder sowas. Aber auch das lässt einfach jetzt in der letzten Zeit deutlich nach, ja.
Ich hab letztes Wochenende mir die Doku angeguckt, der letzte Wurf. Der letzte Wurf? Der längste Wurf von Dirk Nowitzki.
Der perfekte Wurf.
Der perfekte Wurf, so
Ja,
heißt es,
ja,
so.
ja.
Waren einige gute Würfe zu sehen da drin. Es war eine
Ja.
klasse Doku, aber was ich auch, deswegen habe ich mir das auch sofort hier aufgeschrieben. Das würde mich mal interessieren, was du als Basketballfan richtig, ich habe zum Basketball nicht so die Affinität, aber was dann passierte, als die Jungs dann immer auf die Platte gelaufen sind, die Cheerleader sind da unterwegs, da ist eine bombastische Show. Also auch vor dem Spiel schon halbe Stunde, Stunde vor dem Spiel. Was kann der Handball aus deiner Sicht vom Basketball mitnehmen, lernen?
Ja, ich glaube einfach, dass das eine ganz andere Welt ist. Also das kann man sich so jetzt als Handball Deutschland, glaube ich, nicht vorstellen. Also ich habe es auch noch nicht live erlebt, muss ich auch dazu sagen. Aber du hast es ja angesprochen, man sieht es ja, was auch in den Pausen los ist, was da geboten wird. Das ist einfach auch wirklich so ein Unterhaltungsding in Amerika. Also da kommen Familien hin, vielleicht noch nicht mal extra wegen dem Basketball, sondern einfach, um sich 3 Stunden unterhalten zu lassen. Ja, ich glaube, da gibt es viele Sachen, die man sich so als Handball rauspicken kann. Viele machen das ja, dass sie in der Halbzeit schon anfangen, irgendwelche Gewinnspiele mit dem Publikum zu machen, dass einfach das Publikum da mit eingebunden wird. Was ja da drüben wirklich ganz, ganz groß ist, auch mit diesem T-Shirt-Toss, wo dann T-Shirts ins Publikum geschossen werden und alles Mögliche. Aber ja, ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen. Ist halt immer nur die Frage, ob man das immer 1:1 so für den Handball mit rüberholen kann, wie das halt da drüben ist, weil es halt einfach eine ganz andere Kultur ist, glaube ich, was Sport angeht.
Da sind wir schon mittendrin in einer Rubrik, die wir letztes Jahr hier im Podcast hatten und die ich hiermit wieder einführe: Zukunft des Handballs. Was können wir machen, um den Handball zu verbessern, vielleicht zu verändern? Und das ist aber auch natürlich Kern dieser Frage: Wie viel Glamour braucht der Handball eigentlich? Oder lebt er nicht eigentlich von den Typen, von der Sportart selbst? Und viel Brimborium drumherum wäre eigentlich zu viel.
Ja, ich glaube, da hast du schon recht. Also dieser Klemmer, das ist auch der Handball, glaube ich nicht. Was halt, glaube ich, wichtig ist einfach diese Präsenz, was jetzt auch die letzten Jahre mit Sky einfach so war, dass alle Spiele übertragen werden, dass es nicht so wie vor 10 Jahren war. Da weiß ich noch ganz genau, als Sport 1 oder sogar noch DSF damit angefangen hat, einmal die Woche ein Spiel zu übertragen.
Ja.
Das war natürlich für den deutschen Handball deutlich zu wenig. Ich glaube, das ist schon somit das Hauptding, dass man einfach sehr, sehr viel Handball live sehen kann. Jetzt auch mit Sport Deutschland, dass die zweite Liga, die auch sehr, sehr, wie ich finde, eine sehr, sehr starke Liga ist, dass da einfach die Fans und die Leute jederzeit die Chance haben, Handball zu sehen. Und ich glaube, das ist wirklich mit das Wichtigste für unsere Sportart, dass das einfach ja, im Fernsehen präsent ist. Vielleicht noch ein bisschen mehr verlagert ins Internet, dass man da halt deutlich mehr schauen kann. Aber ich glaube, die Fernsehpräsenz ist schon unerlässlich, ja.
Welche Spiele guckst du am liebsten? Also gibt es neben dem TVE einen Verein, den du jetzt egal ob zweite Liga, erste Liga am meisten verfolgst?
Ja, also ich gucke immer mal wieder so ein bisschen, wenn's halt passt, gerade sonntags, auch Konferenz, hab da jetzt auch nicht so unbedingt, also wenn Konferenz läuft, läuft bei mir Konferenz. Es ist nicht so, dass ich mir da dann ein Team rauspicke. Macht natürlich dann immer Spaß, Teams anzugucken, bei denen es einfach läuft, wenn man jetzt gerade momentan sieht, wie der SC Magdeburg unterwegs ist. Das macht halt einfach Spaß, denen zuzugucken, weil das schon so einfach aussieht, was es natürlich einfach nicht ist. Aber ansonsten querbeet einmal durch. Mir macht mal ein Abstiegskampf genauso viel Spaß zum Gucken wie jetzt irgendein Spiel, wo es um Champions League-Plätze geht oder um die Meisterschaft. Deswegen, ja, alles querbeet.
Wird Magdeburg Meister?
Es deutet vieles, glaube ich, darauf hin. Ja, also die sind schon sehr, sehr gut unterwegs, haben jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte, 7 oder so Vorsprung.
6.
6, ja, es deutet schon sehr, sehr viel, glaube ich, darauf hin. Dass da jetzt auch nicht so ein Einbruch kommt, dass sie dann wirklich irgendwelche Spiele verlieren, die sie nicht verlieren sollten. Von dem her, glaube ich, kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Obwohl die Saison natürlich noch sehr lang ist. Aber ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, dass sie Meister werden.
32 zu 2 und THW hat 28,8. Ja, also 4
Ja.
Pluspunkte, 6 Minuspunkte. So ist
Ja.
gerade der Unterschied. Wir kommen zurück zu Dirk Holzner. Viel wichtiger, denn wir sind im zweiten HBL-Update. Es gibt ein paar weitere Freundebuchfragen, um dich besser kennenzulernen. Beziehungsweise wir starten mit einer Frage, wen du gerne besser kennenlernen möchtest, wenn du die Wahl hättest, mit jedem Menschen dieses Planeten einmal zu Abend zu essen. Mit wem würdest du gerne einmal essen gehen und mal ausführlich quatschen?
Ich glaube, um da in der Basketballschiene zu bleiben, ich glaube, mit LeBron James wäre das, glaube ich, schon mal interessant, einfach ihn alles zu fragen. Ich glaube, der hat schon so viel erlebt in seinem Jahr, in seinem Leben. Das wäre, glaube ich, schon mal interessant, da so die ein oder andere geheime Geschichte zu erfahren. Ja.
Also würdest du ihn auch eher nach Anekdoten fragen, die nicht so bekannt sind?
Ja, über alles Mögliche. Ich glaube, der hat schon so viel auf dem Platz und neben dem Platz gesehen, neben dem Sport, in alle Richtungen, was das angeht. Es könnte, glaube ich, sehr interessant werden, ja.
Wer ist aus deiner Sicht eigentlich der LeBron James der zweiten HBL? Gibt es da einen, der so outstanding ist?
Oh, ja, also ich glaube, Dominik Mappes hat da, glaube ich, bis jetzt einen sehr, sehr guten Job gemacht mit Hüttenberg. Ist da auch, was die Mannschaft angeht, der dominante Spieler, über den vor allem im Angriff sehr, sehr viel läuft, den müsste man da, glaube ich, schon herausheben, ja. Also, wenn es einen gäbe, dann wahrscheinlich momentan ihn, ja.
Nächste Frage hier aus meinem Freundebuch. Das wären meine Superkräfte, wenn ich ein Superheld wäre.
Superkräfte. Also, ich glaube, Fliegen müsste schon mit dabei sein. Ich glaube, das ist als Superkraft ganz cool, ja. Also, Fliegen wär cool.
Kannst du doch sowieso als Außen.
Ja. Kurz, aber bei weitem nicht so, dass man, ja, nee, so auf Häuser rumsitzen oder über Häuser fliegen, das wäre schon, glaube ich, eine coole Superkraft.
Was wäre dein Künstlername, wenn du ein Star einer anderen Branche wärst, also Musik, Film, whatever?
Boah, habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich würde, glaube ich, einfach bei meinem Namen bleiben. Nee, habe ich mir jetzt tatsächlich auch noch nie Gedanken darüber gemacht. Da müssen wir sich wahrscheinlich mal länger hinsetzen, sich da was ausdenken.
Vielleicht müssten wir Konstantin Madert fragen, der ist ja auch immer sehr, sehr kreativ, fällt mir gerade ein. Denn nicht dazu, aber ich habe ihn natürlich auch gefragt. Konstantin Madert, letzte Saison hier im Podcast gewesen, letzte Saison Torwart bei euch gewesen,
Ja.
jetzt in Hildesheim. Liebe Grüße auch an dieser Stelle. Ihr versteht euch auch sehr gut immer noch, ne? Ihr habt immer noch Kontakt.
Wir haben immer noch Kontakt, ja, wir schreiben ab und zu, wir telefonieren ab und zu. Genau, ja.
Den habe ich natürlich auch gefragt. Wie tickt denn Dirk? Da ist es bei rausgekommen. Achtung, jetzt kommt Konstantin Madert über Herrn Holzner.
Hallo vom. Erstmal hoffe ich natürlich, dir geht's gut. Holzi, ja, der ist super loyal. Er ist immer der Erste, der hilft. Er ist echt ein sehr, sehr guter Freund oder ein richtig, richtig guter Freund von mir geworden. Hat, glaube ich, bei jedem Umzug von mir geholfen. War bei jedem Problemchen, was ich hatte in der Wohnung, weil er sehr handwerklich sehr, sehr begabt ist, immer da. Und hat mir da dahingehend geholfen. Ja, er ist ein Vulkan, ne? Also sagt lange nichts beim Handball. Vielleicht auch ein bisschen zu lange, aber wenn er was sagt, dann rasiert er alles komplett ab. Ja, und muss. Ja, er hat sich ein kleines Haustier angezüchtet, ein Eichhörnchen mit seiner Freundin zusammen. Das kommt jetzt immer und ist richtig zutraulich und klettert an den hoch und holt sich die Nüsse und so. Also von deren Schultern oder die geben dem Eichhörnchen das direkt. Das ist ganz lustig. Und handballerisch, ne? Natürlich. Er ist der solideste. Er ist zwar manchmal eine bisschen faul, eine kleine faule Sau, aber das ist das solideste, was ich kenne. Das ist einer der besten Linksaußen, mit dem ich zusammengespielt habe. Der ist so solide. Der gibst du dem Jungen Vertrauen. Schätzt du ihn wert, dann schenkt der jede Saison 200 plus Tore. Das ist so krass. Der ist einfach so, so, so solide. Aber weißt du, das Problem bei ihm ist, der ist halt zu ruhig, ne? Wird er halt bei jedem Tor durchdrehen wie Andreas Wolf bei jeder Parade, würden das viel mehr Leute wahrnehmen und sehen. Aber der wirft Tor 10, läuft genauso zurück, als wenn er den ersten Wurf verwirft. Das ist so krass bei dem. So. Also. Tschüss.
Ist das so?
Ja, ich glaube, also die nächsten Gedränge gehen auf jeden Fall erstmal auf mich, Konsti, ne? Vielen Dank dafür. Es ist wahrscheinlich so, das begleitet mich jetzt schon ein paar Jahre. Das wird immer wieder angesprochen, dass es so ein bisschen vielleicht emotional zu ruhig ist auf dem Feld von mir. Ja, ich bin es halt einfach. Also ich bin nicht der dann da ausrastet. War ich noch nie, werde ich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr werden. Aber ja, das ist etwas. Es kommt dann halt bei vielen Leuten auch sehr schnell arrogant rüber, wenn es halt alles ähnlich aussieht. Da bin ich mir auch dessen bewusst.
Ach so.
Aber das ist es nicht. Jeder, der mich kennt, weiß, dass es nicht so ist. Aber ja, ich bin nicht der dann so jedes Mal hoch und runter springt nach jedem Tor. Ja.
Arrogant wäre jetzt ehrlicherweise der letzte Begriff gewesen, an den ich da gedacht hätte und dich in Verbindung gebracht
Ja,
hätte.
also ich meine es halt wirklich, weil er gesagt hat, es sieht bei mir gleich aus, auch wenn ich verwerfe, dann sieht es halt manchmal für Außenstehende vielleicht so aus, als wäre es mir egal, wenn ich einen Ball verwerfe, was es natürlich nicht ist. Das meine ich halt einfach, dass es dahingehend auch arrogant wirken kann, was es natürlich nicht ist, nee.
Könnte aber theoretisch auch das Gegenteil bedeuten. Wenn du nach jedem Tor komplett ausrastest, klar, Emotionen sind super, kommt aber auch da auf den Spielertypen an. Wenn einer alle 8, 9, 10 Tore lautstark bejubelt, dann sagen alle irgendwann auch, was ist das denn für einer?
Ja, kann natürlich auch sein. Ja, es wär, glaube ich, so eine Mischung. So ein bisschen mehr von beidem, in beide Richtungen. Ein bisschen mehr ärgern, ein bisschen mehr freuen, wäre, glaube ich, ganz gut. Aber ja, also, wie gesagt, das begleitet mich schon einige Jahre. Auch damals noch in St. Louis wurde es mal angesprochen. Aber ja, das ist jetzt halt schon 10 Jahre her. Und ich bin einfach, wie ich bin. Ich werde es wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr groß ändern, ja.
Ist halt eine Spielertypfrage, ne? Wer
Genau, ganz genau, ja.
wie dann so drauf ist. Aber du sprichst es an. Saarlouis warst du. Du kommst aber gebürtig aus Baden-Baden, habe ich gelesen.
Genau, aus der Nähe von Baden-Baden, aus Sinsheim. Nicht zu verwechseln mit dem Hoffenheim-Sinsheim. Das ist 100 Kilometer nördlicher. Kleine Gemeinde, 10.000 Einwohner, direkt 5 Minuten von Baden-Baden entfernt, ja.
Sinsheim, dein Sinsheim wird mit Z geschrieben.
Das ist der große Unterschied mit Z in der Mitte, genau.
Wie ist Dirk Holzner dort zum Handball gekommen?
Ja, Handball war bei uns viele Jahre mit einem Oberliga Baden-Württemberg-Team einfach das Größte bei uns und Da, wie es halt überall so ist, war damals die Entscheidung zwischen, ob ich ins Fußball geschickt werde oder ins Handball. Da habe ich wohl mit 3 oder 4 Jahren gesagt, dass ich gern zum Handball wollen würde. Und dann war ich halt in der Halle und war halt von Anfang an begeistert und bin eigentlich seitdem her auch dem Handball treu geblieben. Ja.
Mit wem bist du von damals noch in Kontakt?
Oh, da gibt es ein paar. Also ich habe dann, ich habe eine kleine WhatsApp-Gruppe mit 3 guten Freunden, mit denen ich, glaube ich, seit der C-Jugend, mit manchen sogar länger, schon zusammenspielen. Der eine wohnte auch bei mir in der Straße, 3 Häuser weiter. Mit denen habe ich sehr, sehr viel Kontakt, aber auch so gibt's vereinzelt 2, 3 Leute, mit denen ich noch gut in Kontakt stehe, ja.
Und hat der kleine Dirk damals schon gedacht, ich versuche alles, um mal Profi zu werden, oder sollte es bei dir eigentlich beruflich in eine andere Richtung gehen?
Nee, das war, glaube ich, dann hinten raus wirklich so ein Zufallsprodukt. Also als Kind natürlich, man hat so in diese Freundschaftsalben auch reingeschrieben, Berufswunsch, Handballprofi, also irgendwo war das vielleicht präsent, aber das war dann auch, als ich dann im Herrenbereich angefangen habe, eigentlich ja, als junger Spieler irgendwie für mich zu weit weg, weil ich habe zwar Jugendnationalmannschaft auch gespielt und habe da auch ein paar Lehrgänge mitgemacht. Aber so diese Vereine, wo es wirklich professionell zuging, wenn man jetzt zum Beispiel bei uns war es damals halt die Rhein-Neckar-Löwen beziehungsweise noch Gruner Östring, die da eine gute Jugend aufgebaut haben, das war eigentlich so ein bisschen schon zu weit weg. Und bei mir war es dann halt wirklich so ein Zufallsprodukt, dass ich halt von Sinsheim in Saarlouis gelandet bin.
Vor allem der nächste Wechsel wird dann interessant. Von Saarlouis bist du nach Eisenach gegangen und nicht der einzige. Beispielsweise haben wir schon mit Peter Walzier aufgelistet, weil Peter ist ja den gleichen Weg dann gegangen von Saarlouis nach Eisenach jetzt. Aber einmal zurück zu Saarlouis. Was war dein schönstes Erlebnis dort in der Zeit im Saarland?
Ja, also das erste Erlebnis war natürlich, mein erstes Jahr war noch die geteilte zweite Liga, also zweite Liga Nord und zweite Liga Süd. Und da musste man dann unter die Top 9 kommen, um sich für die eingleisige zweite Liga zu qualifizieren. Beziehungsweise der Platz 10 hat dann noch eine Relegation gespielt gegen den Sieger aus der dritten Liga. Und wir waren dann halt am Ende Zehnter und mussten dann diese Relegation spielen, damals gegen Leutershausen, Hin- und Rückspiel. Also diese Qualifizierung für die eingleisige zweite Liga war damals schon, glaube ich, mit das Größte war. Das erste Jahr. Da war schon eine gute Stimmung in der Halle und auch danach war, glaube ich, eine gute Feier, ja.
Genau, wir müssen sagen, das ging positiv für euch aus. Ihr habt's.
Genau, wir haben es geschafft, eben. Und sind dann eben auch mit in die eingleisige zweite Liga gekommen. Und ich glaube, das war schon ein ganz, ganz großer Schritt, auch für den kleinen Verein, wenn man so sagt, ja.
Da würde mich mal interessieren, wie hast du dann den Unterschied wahrgenommen, auch vom spielerischen Niveau her? Weil das ist ja, kann ich mir vorstellen, ein etwas anderes Niveau, wenn du eine eingleisige zweite Liga hast mit deutlich weniger Mannschaften insgesamt als eine doppelgleisige.
Ja, zum einen muss man natürlich sagen, aus dem Saarland wir sind so viel im Bus gesessen, also wir hatten so viele lange Fahrten. Das war natürlich der erste große. Ich glaube, die längste Fahrt war immer nach Rostock damals. Es waren 900 Kilometer. Das war natürlich schon mal die erste Umstellung, also dass man halt viel einfach auch einen Tag früher anfahren musste, weil es halt anders nicht ging. Aber dann halt, ja, wie du schon angesprochen hast, das Niveau ist einfach was anderes gewesen und wurde halt einfach bis zum heutigen Zeitpunkt Jahr für Jahr besser. Also das muss man einfach sagen, diese eingleisige zweite Liga qualitativ. Ja, mich würde gerne mal so ein internationaler Vergleich reizen, irgendwie so eine Zweitliga, Champions League oder sowas, um das einfach mal zu sehen, wo das steht. Ich glaube, da brauchen wir uns wahrscheinlich auch vor vielen Erstligen im Ausland nicht groß verstecken, ja.
Das hat Ica Romero hier noch gesagt, dass einige Teams, also die Top-Teams der zweiten Liga, locker in der spanischen Liga im Mittelfeld stünden.
Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich glaube auch nicht nur in der spanischen Liga. Also es gibt ja viele Ligen, wo es wirklich, auch wenn man vielleicht nach Ungarn guckt, wo es 2, 3 Top-Teams gibt oder in Polen oder auch in Spanien. Aber das Gefälle halt sehr, sehr groß ist. Und ich glaube, da würden wir auch mit den Zweitligateams, glaube ich, eine sehr, sehr gute Rolle spielen, ja.
Also. Baden-Baden, Sinsheim, deine erste Handballstation, dann Saarlouis. Wie kommt man auf die Idee, vom Saarland nach Eisenach zu wechseln? Oder überhaupt erstmal Saarlouis zu verlassen?
Also ich wollte einfach, ich war ja dann 5 Jahre in St. Louis und bei mir war es dann einfach eine Entscheidung, dass ich halt was Neues machen wollte. Ich wollte dann auch einfach irgendwie versuchen, mal erst Liga zu spielen. Damals hatte ich halt einfach das Angebot dann von Eisenach. Man muss dazu sagen, also zum ersten habe ich ein sehr gutes Angebot von St. Louis auch bekommen. Also ich hätte da auch sehr gut bleiben können, weil auch der Verein zur damaligen Zeit sehr, sehr solide, super Umfeld. Also da hat wirklich alles gepasst. Für die Spieler wurde alles getan. Aber ich wollte dann einfach diesen Wechsel mal machen, mal was anderes sehen, auch in diesem Profigeschäft. Und ich habe dann in Eisenach unterschrieben. Da standen die allerdings auch noch auf Platz 4. Also das war noch nicht so ganz klar, dass das da dann in die erste Liga geht. Aber es sah einfach sehr, sehr gut aus. Und dann habe ich das einfach ja, so ein bisschen aus dem Bauch heraus entschieden, dass ich das jetzt halt einfach machen will. Und dass es halt dann der Schritt ist. Und dass es dann halt natürlich am Ende geklappt hat, dass ich zumindest das eine Jahr in der ersten Liga war, war natürlich umso besser, ja.
Das war dann 2014.
Nee, 2015. Also 2015, 2016 war ich das erste Jahr in Eisenach, genau.
Das heißt, die letzten Spieltage hast du zwar mit Saarlouis gespielt, aber hast natürlich auch mitgefiebert, was passiert eigentlich gerade in Eisenach.
Ja, auf jeden Fall. Also wir waren da ja auch mit Saarlouis noch im Abstiegskampf, muss man ja auch sagen. War, glaube ich, auch erst 2, 3 Spieltage vor Schluss sicher. Aber habe halt parallel auch immer wieder geguckt, was die anderen machen. Witzigerweise war natürlich dann das letzte Heimspiel in Saarlouis gegen Eisenach. Da waren die schon aufgestiegen. Da waren dann halt auch 100 Fans von Eisenach in Saarlouis in der Halle. Und das war natürlich dann auch wieder so ein kleiner Zufall, dass das halt dann
Ich wollte gerade sagen, sonst hast du ja persönlich für dich fast einen Interessenskonflikt. Unabhängig davon, dass das niemals passiert, man gibt bis zum Schluss immer für seinen Verein alles, aber trotzdem weiß man natürlich im Hinterkopf, für den anderen Verein geht es gerade auch um
ja,
meinen
also
Bundesliga-Aufstieg.
Ich glaube, ich kann sagen, dass ich sehr, sehr froh war, dass es in diesem Spiel für beide um nichts ging. Also, das sagt man natürlich immer so leicht, dass man bis zum Schluss da alles gibt. Aber wenn es jetzt Worst Case, wir gewinnen, müssen drin bleiben oder die gewinnen und sie müssen aufsteigen, ja, weiß ich, also keine Ahnung. Ich habe damals aber auch tatsächlich mit Goran Sutton, der ja damals mein Trainer war, kurz darüber gesprochen und ja. Es war halt ein kurzes Gespräch, aber es kam ja dann nicht zum Worst Case, sagen wir es mal so, und das ging für beide um nichts. Ja.
Und wer hat gewonnen?
Eisenach hat, glaube ich, gewonnen. Ich glaube, relativ deutlich am Ende sogar. Aber ja, es war einfach ein schönes letztes Spiel. Wie gesagt, es ging für beide um nichts, und dann war das alles okay.
Wie war Bundesliga in Eisenach?
Ja, aber ist natürlich Wahnsinn. Also nochmal den Unterschied zu sehen, einfach zwischen zweiter Liga und erster Liga. Das unterschätzen, glaube ich, auch heute noch sehr, sehr viele Spieler, dass es einfach nochmal eine andere Welt ist. Nochmal eine andere Schippe. Natürlich die Hallen auswärts noch größer als in der zweiten Liga. Das ganze Spiel ist schneller. Die Leute sind noch größer, noch stärker. Die Torhüter sind natürlich gerade als Außen noch besser. Und das war schon krass, das einfach mal zu erleben.
Mit 5, 6 Jahren jetzt Distanz zu der Saison in der Bundesliga, was hätte passieren müssen, damit ihr die Klasse haltet?
Ja, wir waren ja, glaube ich, also wir waren gar nicht so weit weg. Also wir hatten, glaube ich, 2 Punkte Rückstand auf Stuttgart, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, es hat irgendwo gar nicht so viel gefehlt. Also wir haben gegen Stuttgart zweimal unentschieden gespielt. Blöd gesagt, wenn man jetzt eins davon gewonnen hätte oder beide gewonnen, dann sähe es schon anders aus. Wir waren nicht weit weg. Es war halt auch dann nach der Hinrunde ein bisschen Unruhe drin, weil es natürlich nicht so gut lief. Die Mannschaft wurde komplett neu zusammengestellt, was auch ungewöhnlich war, weil natürlich im Aufstiegsjahr von Eisenach sind halt 4, 5 Stammkräfte einfach weggegangen, was nicht so häufig passiert, aber die sind halt alle zu Vereinen gegangen: Berlin, Melsungen, Hamburg und so weiter.
Der Fluch des Erfolges.
Genau. Und dann wurde die Mannschaft halt komplett neu zusammengestellt. Vielleicht lag es ein bisschen daran, es hat halt so ein bisschen Quäntchen Glück vielleicht auch irgendwo gefehlt, sonst hätte man das wahrscheinlich hinten raus doch schaffen können, ja. Also der Unterschied war nicht so groß.
Wie wohl hat sich Dirk Holzner im Oberhaus gefühlt?
Ja, anfangs lief es ja wirklich ganz, ganz gut für mich. Ja, dann schlich sich halt alles so ein bisschen ein. Die Stimmung wurde natürlich ist mit dem Nichterfolg auch in der Mannschaft nicht gut. Dann war halt dementsprechend meine Leistung ist auch so ein bisschen abgefallen. Ja, es war durchwachsen. Wie gesagt, die Hinrunde war noch ganz gut von mir. Die Rückrunde jetzt nicht so gut. Hätte ich mir wahrscheinlich auch besser vorgestellt. Aber es ist, wie es ist. Es hat alles irgendwie was dazu beigetragen, dass ich heute der bin, der ich bin. Deswegen würde ich die Zeit noch nicht missen wollen. Ne?
Dann hast du 16, 17 noch zweite Liga dort gespielt.
Genau.
Und dann kam der Wechsel nach Emstetten.
Ja, also ich war dort, das war dort in Eisenach dann in der Hinrunde meine einzige große Verletzung, wenn man es so nennen will. Ich hatte ja eine Schambeinentzündung, die sich Gott sei Dank dann nur 4 Monate gezogen hat, aber da habe ich die ganze Hinrunde verpasst und ja, kam dann eigentlich auch in der Rückrunde nicht so richtig wieder ins Laufen und hatte dann eben das Angebot aus dem Setten. Und ab dann lief es wieder ganz gut, ja.
Also, Sinsheim, Saarlouis, Eisenach, Emstetten. Das sind diese 4 Stationen. Wann ist auf diesem Weg, den du beschritten hast, Jan-Steffen Redwitz in dein Leben getreten?
Der ist tatsächlich in Eisenach. Also wir sind beide zum gleichen Zeitpunkt nach Eisenach gekommen, 2015. Ja, ich würde jetzt einfach mal behaupten, ab Tag 1 fast waren wir irgendwie auf einer Wellenlänge. Und das, ja, du weißt es ja wahrscheinlich schon, das ist bis heute noch
Ja,
so.
mir ist zu Ohren gekommen, ihr habt Silvester zusammen verbracht.
Wir haben Silvester zusammen verbracht, genau, auch im kleinen Kreis. Wir waren in Aschaffenburg bei seiner Family. Sein Bruder war noch da ja, haben da gemütliche Silvester zusammen verbracht, ja.
Ja, und als er sich davon wieder erholt hat, habe ich ihn dann angemorst und habe gesagt,
Oh
ich brauche Insider-Wissen über Dirk Holzner und das möchte ich natürlich mit euch zu Hause.
Ich ahne Böses.
Was ahnst du denn?
Ja, es gibt. Also er redet sehr gerne, also deswegen bin ich jetzt mal gespannt, was gleich kommt.
Ein eigener Podcast.
Ja, hallo ihr Lieben, hier ist der Jan Steffen aus Aschaffenburg. Ja, der Dirk, ein sehr guter oder einer meiner besten Freunde, war auch an Silvester mit seiner Perle bei meiner Familie und mir und haben da ja gemütlich den Abend verbracht. Sind schon ein paar Tage vorher angereist, waren gemeinsam im Kino. Dann sind wir seiner absoluten Leidenschaft, dem Laufen gehen, auch nachgekommen. Ja, das mussten wir, weil er ist einfach so ein unglaublicher Laufathlet. Er kann gar nicht ohne. Ja, und ja, ansonsten Silvester, das Übliche, wie man da so macht, ne, mit Raclette und Wachsgießen. Das war auch total spannend. Da kamen auch ganz interessante Ergebnisse bei Dirk raus und seiner Dame. Also ich glaube, darüber kann er bestimmt auch was erzählen, weil also was beim Wachsgießen rauskommt, das wird ja sicherlich in der Zukunft auch passieren. Ja, aber ansonsten sehr, sehr gemütlich. Ja, und der Dirk und ich, wir haben schon ganz, ganz viel Zeit miteinander verbracht im Leben. Klar, wir haben natürlich auch in Eisenach zusammengespielt und darüber hinaus die Zeit immer wieder. Wir hatten witzigerweise auch unser Kontakt dann so ein bisschen über PlayStation-Spielen auch abends dann verbracht. So konnte man dann halt immer nebenbei ein bisschen so vom Tag erzählen, wenn mal Zeit dafür war. Also daher, ja, dann haben wir schon einige Städte auch gemeinsam bereist. Wir waren schon in Frankfurt oder bei meinem Bruder in München. Wir sind da schon ziemlich rumgekommen, ja. Und ja, wir waren ja auch auf Mallorca, ne, bei Jürgen Drews, ne, haben uns auch angeguckt. Das war auch echt super. Aber ja, Dirk, ich glaube, du kannst über ein ganz besonderes Erlebnis erzählen. Und als natürlich einer meiner besten Freunde weißt du das natürlich sicher noch. Das war unser erstes Treffen bei einer sehr guten Freundin von uns beiden. Waren wir gemeinsam mit ein paar anderen und diese Freundin, die geht so dem Hobby von Basteleien und so nach und ja, und als wir auf dem Weg waren, so neue Freunde kennenzulernen und wir auch keine Lust mehr hatten, immer nach dem Spiel nur immer in irgendeinem Pub oder wohin auch zu gehen, sind wir dann zu der Freundin gegangen und da waren noch ein paar andere dabei und dann haben wir ein paar Dinge abends gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du das noch. Also wir haben uns kreativ ausgelebt, könnte man sagen. Ja, also dann Dirk, halt die Ohren steif und wir hören uns. Ciao, ciao.
Ja, vielen
Liebe
Dank.
Grüße an Jan Steffen. Eine herrliche Sprachnachricht.
Ja.
Da war richtig viel drin. Da war jetzt ja richtig viel drin. Und es ist ja ein Podcast, ihr könnt es ja nicht sehen, aber als zum Beispiel die Laufnummer kam, dass ihr so sportlich unterwegs war zwischen den Jahren, da musstest du aber sehr grinsen. Warum?
Ja, ich glaube, man hat es in seiner Aussprache schon ganz gut hören können. Ich liebe Laufen. Also ich bin der geborene Langstreckenläufer. Natürlich nicht. Also ich werde, glaube ich, auch kein Langstreckenläufer mehr. Und ja, es gehört halt natürlich dazu zum Handball, ne, dass man auch dann mal an einem freien Tag auf die Bahn geht und einfach ein bisschen läuft. Da versucht mich meine Freundin auch immer wieder, weil die gerne laufen geht. Und ich habe es bis heute noch nicht so richtig verstanden, warum man dann das so toll findet, 10 Kilometer zu laufen.
Ach, die geht wirklich
gerne laufen? Die geht wirklich gerne laufen. Ja, die macht es wirklich sehr gerne. Also jetzt, ne? Und freut sich auch immer, wenn ich mitkomme. Aber ja, ich habe es bis heute noch nicht verstanden, wie man sich dafür motivieren kann. Heute laufe ich 10 Kilometer mit Spaß. Ja, ich mache es einfach. Ich habe es dann auch mit Jan gemacht. War dann auch ganz schön. Aber meine Leidenschaft Stand heute wird es jetzt in Zukunft erstmal nicht. Nee.
Um dich zu verteidigen als Außen musst du ja auch wirklich immer nur von einem Tor zum anderen laufen können.
Genau, das sind eher die Intervallläufe, das ist okay, das machen wir jetzt auch wieder, glaube ich, ab morgen wieder.
Schön.
Das ist alles gut. Super, ja, schön bei 0 Grad in Emstetten. Aber ja, nee, langen Strecken, das wird es bei mir, glaube ich, in Zukunft erstmal nicht mehr werden. Nee.
Okay, das war also der Ironie-Part der ganzen Nummer.
Genau.
Dann ging es um Basteleien bei einer Freundin.
Ja, die haben wir dann dort kennengelernt oder Jan hat sie kennengelernt und dann waren wir an einem Abend bei denen, wollten eigentlich ein paar Bier trinken und halt ein bisschen quatschen und auf dem Weg...
Warte kurz, wo kennengelernt?
Das war in Eisenach.
Ach so, okay. Mhm.
Und auf dem Weg dorthin, also da ging es dann Treppen hoch und dann hat man schon links Berge von Stoff gesehen und wir uns schon gefragt, was ist denn hier los, ne? Also kommen bei ihr rein und da stehen halt wirklich, glaubt, 2 oder 3 Nähmaschinen und so Stickmaschinen und sowas. Die haben wir erstmal links liegen lassen und nach dem 5. Bier kam dann irgendeiner auf die Idee, ey, komm, wir nähen jetzt einfach irgendwas. Und dann ging der Abend halt 3-4 Stunden weiter und Jan und ich saßen dort und haben halt Sachen genäht. Beziehungsweise halt einfach, ich glaube, ich habe eine Tasche genäht und er hat irgendwas für seine Tochter genäht. Irgendeine Katze, glaube ich. Ja, und das ist eigentlich das. Und dann saßen wir da halt unter Anleitung von ihr und haben dann einfach drauf losgenäht, ja. Das war eigentlich im Nachhinein schon wieder ganz witzig, kam auch wirklich ein gutes Ergebnis bei raus. Aber ja, das war der ominöse Abend.
Nicht schlecht. Gibt es die Tasche noch?
Ja, aber nicht in meinem Besitz.
Und die Bekannte, die Freundin, also gab es noch weitere Nähabende?
Nähabende nicht. Die war auch an Silvester da, also die Freundin gibt es auch noch. Und ja, die Freundschaft ist auch geblieben von Eisenach. Aber einen weiteren Nähabend gab es Stand jetzt noch nicht, nein.
Dann letzte Frage. Ach so, der Kinobesuch, ja. Welchen Film gab es?
Ja, der neue Film mit Christoph Maria Herbst. Jetzt müsste ich überlegen, wie er wieder hieß.
Ah, ja.
Eine gute Frage, ne?
Wo er so ein Professor ist, der...
Ja, so ein bisschen drüber mit seinen Studenten umgeht, aber halt natürlich auch mit einer guten Story im Nachhinein, ohne jetzt zu viel zu spoilern. Den Film gab es ja, also, den hat Jan ausgesucht, weil er mit seiner Frau dort sowieso hingegangen wäre und wir sind dann einfach dazu gekommen. Aber war eine gute Auswahl, das muss man sagen, das war echt ein guter Film und ja, kann ich nur jedem empfehlen.
Film ist ein gutes Stichwort, denn wir machen weiter mit den Fragen, um dich besser kennenzulernen. Bist du denn so ein Filmtyp? Also kann ich dich fragen, was der beste Film aktuell auf Netflix? Oder guckst du eher Serien oder guckst du gar nichts?
Ja, nee, also wenig von beidem. Also wenn, dann noch eher Serien, aber auch jetzt da würde ich mich jetzt nicht als Experte bezeichnen. Also ich habe so Klassiker gesehen, Breaking Bad, Game of Thrones, immer mal wieder was. Aber auch Filme bin ich jetzt nicht so... Ansprechpartner Nummer 1, also die Liste an Filmen, die ich noch nicht gesehen habe, die man wahrscheinlich gesehen haben muss, ist, glaube ich, sehr lange, ja.
Auf welchem Gebiet bist du denn absoluter Experte?
Ja, ich glaube schon, was Basketball angeht, NBA, weiß ich schon sehr viel, weil ich da auch immer wieder ein paar Videos anschaue. Aber sonst, ja, Experte vielleicht nicht, aber breit gefächert. Ich gucke immer wieder auch mal irgendwelche Dokus oder sonst irgendwas, die mich einfach interessieren. Und ja, Aber so richtig Experte wahrscheinlich nicht.
Was ist die größte Unwahrheit, die über dich behauptet wird?
Die größte Unwahrheit, das ist aber auch eine Frage. Ich weiß gar nicht, ob es Unwahrheiten gibt, die über mich behauptet werden. Müsste ich jetzt auch mal überlegen. Ja, vor allem das mit dem Laufen, dass ich ein absoluter klasse Langstreckenläufer bin. Nee, aber so ist, mir wird jetzt spontan keine Unwahrheit einfallen, nee.
Gibt es einen unerfüllten Wunsch?
Ja, wahrscheinlich so einfach ein bisschen die Welt noch bereisen, ein bisschen mehr sehen. Das war jetzt einfach auch Handball geschuldet. Und jetzt die letzten Jahre durch meine Freundin, die Lehrerin ist, gab es wenig Überschneidungen, was Urlaub angeht. Dann sind wir noch in NRW, dann haben die so toll Ferien, dass unsere Sommerpause einfach nur so eine Woche überschneidet. Und das ist natürlich so ein bisschen was, einfach mit ihr die Welt zu sehen. Das ist, glaube ich, noch ein Wunsch, den ich mir noch erfüllen muss, ja.
Vor diesem Tier habe ich Angst.
Wirklich Angst jetzt würde ich jetzt nicht, also ich bin sehr tierlieb, es gibt, glaube ich, keine Tiere, vor denen ich jetzt per se erstmal Angst habe. Aber alles, was so jetzt, also ist natürlich was Exotisches, aber ich muss jetzt keinem Krokodil begegnen oder so irgendwas, was ja in anderen Ländern durchaus mal passieren kann. Aber jetzt, also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie vor Hunden oder sowas Angst habe, im Gegenteil, ja.
Letzte Frage hier aus diesem Buch. Diesen Geruch mag ich am liebsten.
Das ist auch eine gute Frage. Ja, ich koche sehr gerne und es ist tatsächlich so der erste Geruch, der natürlich einem in die Nase kommt, wenn man Zwiebeln anbrät mit ein bisschen Knoblauch noch drin. Das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr, sehr toller Geruch. Aber sonst
Herrlich.
Habe ich da auch nicht so wirklich einen Lieblingsgeruch.
Viel wichtiger, du sagst also, Traum ist, irgendwann nochmal die Welt zu bereisen. Dafür müsstest du die 6 Wochen im Sommer frei haben, die auch dann deine Partnerin frei hat an der Schule. Das heißt, wie lange geht es für dich noch weiter?
Ja, solange der Körper das so auf dem Niveau mitmacht, denke ich. Das kann man halt nie so genau sagen. Momentan fühle ich mich fit. Ich bin ja zum Glück auch von schwerwiegenderen Verletzungen weitestgehend verschont geblieben bis jetzt. So, und deswegen ist es schwer zu sagen, wie lange das noch so weitergeht. Ich höre da einfach auf meinen Körper. Und dann habe ich schon vor, das so lange wie möglich zu machen, weil es halt einfach auch Spaß macht, ja.
Also ich höre einiges an Motivation für die nächsten Jahre noch raus.
Ja, die nächsten Jahre auf jeden Fall noch, ja, definitiv.
Kannst du dir vorstellen, die Karriere dann in Emsdetten auch zu beenden?
Ja, also man soll ja niemals nie sagen, ne? Man weiß nie, was noch kommt. Aber definitiv, also ich habe hier, glaube ich, einen guten Mittelpunkt gefunden. Meine Freundin ist auch jetzt noch 2 Jahre an der Schule, wo sie arbeitet. Von dem her kann ich mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht hier in ein paar Jahren, vielleicht nicht in 2, 3 oder vielleicht in 4, 5, keine Ahnung, meine Karriere zu beenden, ja.
Die Reise muss noch warten.
Genau.
Wo geht denn die Reise mit Emstetten jetzt hin? Wenn wir nochmal auf den Spielplan jetzt schauen, in Coburg, dann zu Hause Elbflorenz und wieder Coburg, direkt das Rückspiel auch.
Ja.
Das ist schon ein Brett, aber ist machbar. Vor allem bei eurer Heimstärke.
Definitiv, vor allem bei dem, wir haben es auch am Anfang von der Saison gesagt, da haben wir in Dresden gespielt und dann war das nächste Spiel, weiß ich schon gar nicht mehr. Aber da hatten wir genauso ein Auftaktprogramm wie halt jetzt und da haben wir auch schon gesagt, boah, also das wird natürlich hart und haben es dann sehr, sehr gut gemacht. Aber ja, was du schon gesagt hast, vor allem mit unserer Heimstärke, wir wollen jedes Spiel zu Hause zumindest gewinnen. Und das werden wir jetzt natürlich auch für den Rückrundenstart versuchen. Und dann denke ich, dass unsere Reise halt zumindest nicht weiter nach unten geht.
Gibt es etwas, was ihr aus dem letzten Halbjahr, der letzten Saison, der vergangenen Saison, als ihr euch gerettet habt, gelernt habt, wovon ihr jetzt auch zehrt?
Ja, so viele sind, so viel, wir hatten ja einen großen Umbruch, so viele sind da ja gar nicht mehr jetzt dabei. Aber ja, also du merkst das einfach, dass es halt eine ganz andere Stimmung ist und wir wollten halt von Anfang an nicht da stehen, wo wir letztes Jahr standen. Also wenn man da, glaube ich, einmal unten drin ist, das erfahren jetzt gerade auch die Teams, die einfach unten drin sind, hätte man vielleicht auch nicht gedacht, dass mit Aue nach der letzten Saison oder auch mit Dormagen, dass jetzt da so Teams unten drin stehen. Und dann, wenn du da unten drin stehst, dann hast du immer diesen Druck im Nacken. Also jedes Spiel, wenn du verlierst, scheiße, wir stehen immer noch da unten drin. Und das wollten wir halt unbedingt vermeiden. Deswegen wollten wir sehr, sehr gut in die Saison starten, was uns dann zum Glück gelungen ist. Immer wieder frühe Punkte sammeln, dass man eben jetzt halt über dem Strich steht und nicht unter dem Strich. Und von dem her können wir jetzt einfach, müssen wir jetzt konzentriert weiterarbeiten im Januar und dann, um dann einen guten Start zu erwischen und dann direkt mit einem Heimsieg in die Rückrunde zu starten.
Das heißt, zusammengefasst, warum hält Emstetten die Klasse?
Ja, weil wir einfach eine gute Mannschaft haben, weil wir ein gutes Team sind, weil wir uns alle untereinander gut verstehen und weil wir natürlich auch die Qualität dazu haben, einfach in der zweiten Liga mitzuspielen.
Sagt Dirk Holzner im zweiten HBL-Update. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war
Ja,
sehr
gerne.
interessant. Eine Frage habe ich noch. Deine Empfehlung, welcher Gast muss auch unbedingt mal hier in den Podcast?
Ja, dann könnt ihr ja direkt meine letzte Sprachnotiz benutzen, die du mir vorgespielt hast und mal den Herrn Steffen jetzt Minerva einladen vom TV Großwallstadt. Ich glaube, da wirst du auch sehr viel Spaß haben. Ist jemand, der sehr, sehr, sehr gerne redet, sehr, sehr viel redet und glaube ich auch schon einiges erlebt hat. Also ich glaube, den kannst du mal gerne einladen.
Das wird auch witzig. Ja, notiere ich mir hier direkt. Und dann, ja, finde ich gut. Dirk, vielen Dank für deine Zeit. Viel Spaß bei den Intervallläufen.
Ja, sehr. Vielen Dank, ja.
Alles Gute nach Emstetten. Liebe Grüße.
Alles klar. Okay, wir hören uns. Mach's gut. Ciao.
Ich danke dir und ich danke euch wieder für euer Interesse, dass ihr mit dabei wart. Das war die Folge mit Dirk. In 2 Wochen sind wir wieder da, dann mit einem weiteren Top-Torjäger der Liga, Savas vom TV Großwallstadt. Der blickt mal auf die Hinrunde in Großwallstadt zurück. Und dann, wie gesagt, nach Savas kommen auch die kleinen Update-Folgen, weil dann geht's ja schon wieder los mit der zweiten HBL, mit der stärksten zweiten Liga der Welt. Bis dahin habt einen schönen Januar, habt eine fantastische Handball-EM, denn jetzt geht's ja schon wieder los. Der Ball fliegt in Ungarn und in der Slowakei. Drückt unseren Jungs die Daumen und dann gibt's ein kleines Fazit Ende Januar mit Savas. Liebe Grüße und tschüss.